Rassistische Mikroaggressionen und Ableismus. Triggerwarnung: Reproduktion von rassistischer Sprache. Jetzt habe ich ja viel über uns und das Innere in diesem Buch erzählt. Aber eine Facette möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das Äußere, das da draußen, also ganz da draußen. Die Gesellschaft. Die Menge an Individuen, die uns täglich begegnen, denen wir bei Terminen begegnen müssen, bei denen wir keine Wahl haben. Und deren Glaubenssätzen wir ausgesetzt sind. Wir als Familie. Ich als Anna. Als Wok. Als Mutter von behinderten Kindern. Die Kinder selbst, die mit ihrem Aussehen und ihren Verhaltensweisen nicht der weißen Normgesellschaft entsprechen. Als David und ich ganz frisch zusammen waren, ist das ihm aufgefallen. Wir waren damals viel unterwegs, Kaffee trinken, ausgehen, Kino. Was man als Paar halt manchmal so macht, was man als weißes Paar nicht kennt, sind die Blicke. Blicke von anderen im Aufzug, auf der Straße, an der Kasse. Ein weißer Mann mit einer Woman of Color. Und er hält ihre Hand in der Öffentlichkeit. Wie geht das denn? Wo hat er die wohl her? Die ist doch Asiatin. Bestimmt hat er die im Internet bestellt. Mein Mann musste lernen, dass diese Blicke ihn immer genauso treffen werden wie mich. Und trotzdem ist er als weißer Mann in dieser Diskriminierung der hierarchisch Höhergestellte. Wenn wir rassistischen Glaubenssätzen begegnen, sind wir machtlos. Ich selbst bin als Frau in einem sexistischen System sowieso ein Objekt und als Wok noch zusätzlich exotisiert und fetischisiert. Wenn ich aufbegehre, können die Reaktionen von Abwertung und Gaslighting bis hin zu Gefährdung gehen. Also habe ich mir angewöhnt, in der Öffentlichkeit nicht zu reagieren, egal auf was. Mittlerweile nehme ich Anstarren auch nicht mehr so richtig wahr. David ist da anders. Er nimmt es schon immer noch deutlich wahr und reagiert manchmal auch. Er versucht, sarkastisch zu reagieren und die Leute zu beschämen. Was ganz richtig ist, denn nicht mit uns stimmt was nicht, sondern mit denen. Aber es ist mir unangenehm, aufzufallen und zu konfrontieren. Als nicht weiße Frau hat man mir diesen Platz gegeben. Den stillen Platz, den unauffälligen, den unsichtbaren. Es ist geradezu ironisch, dass viele Menschen mich erst recht sehen, wo es ihnen doch viel lieber wäre, ich würde nicht existieren. Meine schiere Existenz scheint manche an eine Hierarchie zu erinnern, an deren Spitze sie zwar stehen, aber deren Rest, also die Menschen weiter unten, sie aus diesem Ding namens Nächstenliebe und Menschlichkeit eigentlich schützen müssten, es aber zu unangenehm ist und sie deswegen gern alle Erinnerung daran negieren möchten. Rassismus nimmt nochmal richtig schön Fahrt auf, wenn Kinder ins Spiel kommen. Seit vielen Jahrhunderten glauben Menschen an die Rassentheorien und die bringt eben auch diesen Unsinn rund um Kinder mit sich. Während wir als Paar schon oft angestarrt worden sind, wurden wir als Eltern so richtig angestarrt. What? Der hat ihr ein Kind gemacht? Ey, glaubt man's? Oder dann genau das Gegenteil, das genauso rassistisch ist, aber lieb klingen soll. Mischlingskinder sind echt die hübschesten. Ja, meine Kinder sind wunderschön, aber keine Hunde. Verdammt. Oder wenn David gefragt wird, aber da ist schon was Asiatisches mit drin. Manche Menschen schaffen es wirklich, mit einem Satz ein ganzes Glaubenskonstrukt darzulegen. Und das ist nicht immer schön, oft sogar sehr unangenehm und manchmal auch gefährlich. Manche Freundschaften mussten wir schon hinter uns lassen, wenn sich herausgestellt hat, dass unsere Ansichten nicht zusammenpassen oder für mich oder die Kinder gefährlich sind. Seit vielen Jahren mache ich mir Gedanken darum, wie ich meine Kinder auf eine Welt vorbereite, in der ihre Hautfarbe, die trotz allem als White Passing gilt, nicht der gewünschten Norm entspricht. Oder anders, in der andere mehr Vorteile haben, weil sie zwei weiße Eltern haben. Denn so sehr wir in einem weißen Umfeld leben und alle Privilegien daraus genießen, so sehr spüre ich bei vielen Terminen eine kurze Pause im Gespräch, wenn ich erzähle, dass ich in Jakarta geboren bin. Anamnese ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich erzähle, dass ich adoptiert bin. Der Gesprächsfluss stoppt manchmal und dann wird es wieder in der Akte vermerkt. An sich ist das ja kein Ding, ist halt Teil meiner Geschichte. Aber zu allem, was unser Leben bestimmt, ist das ein weiterer Punkt, an dem Leute Othering betreiben können. An dem sich jemand aufhängen kann, um nach möglichen Ansätzen für Probleme zu suchen. Mir Dinge zu sagen, auf die ich mit »Würden Sie das eine weiße Mutter auch fragen?« antworte. Und da sind dann noch die Blicke, wenn wir zu fünft unterwegs sind. Simon am Stimmen, die Hände in die Luft werfend, summend, Grimassen machend. Lukas, wie er halt Lukas ist, wild und fordernd, dazu die körperlichen Merkmale der Trisomie 21. Dazu ein drittes Kind, zwei Kinderwagen, der von Lukas ganz klar kein normaler Kinderwagen, groß, ungestüm, oft im Weg, eher schwer, manchmal auch schwerfällig. Je enger der Raum, im wortwörtlichen wie im übertragenen Sinn, also sehr verbunden mit enger Toleranz, desto eher stören wir. Optisch und auditiv. Manche Orte sind für uns nur schwer zu ertragen. Manche Orte meiden wir, weil die Leute uns dann mit dem »Können die nicht daheim bleiben?« Blick belegen. Ein Störfaktor im Museum, im Restaurant, im Hotel. Natürlich können wir daheim bleiben. Aber wollen wir nicht immer. Meine Familie hat wie jede andere auch ein Recht auf schöne Erlebnisse, auf Luxus, da wir ihn uns leisten können, und auf Bildung. Wir nehmen diesen Platz ein, auch wenn wir andere damit stören. Ich muss mir immer in Gedanken rufen, dass dieses Stören nichts mit uns zu tun hat, sondern seinen Ursprung in einer Gesellschaft hat, in deren Mitte wir nicht gewohnt und oft dadurch auch nicht gewünscht sind. Oder in der wir akzeptiert werden, aber nur solange wir angenehm und still sind. Gern auch ein bisschen unsichtbar.